Das sind alles Krankheitsbilder, das sind die Metastasen, die wir jetzt sehen und das sind die Auswirkungen. So ein Blödsinn, Teufel an die Wand malen, das ist doch völlig übertrieben, wird nicht so kommen. Die haben gedacht, wir stehen vor dem nächsten Wirtschaftswunder. Wir stehen bei 11.000 Pleiten, das ist geisteskrank. Früher sind sie alle nach Deutschland gekommen, um hier zu wirtschaften. Jetzt ist es so, wer es sich leisten kann, verlässt das Land. Wer es sich nicht leisten kann, kommt nach Deutschland rein.
Wir sehen ja die Entwicklung der Staatsverschuldung auch aus der Historie raus ein bisschen bildhafter zu machen. Und zwar, immer wenn die Schulden steigen, werden neue Schulden oder Steuern erfunden, so muss man sagen. Und was wir hier sehen, ist die Entwicklung vor dem Ersten Weltkrieg, vor der Hyperinflation. Und wir sehen natürlich auch hier, dass die Gesamtschulden massiv explodiert sind und dass wir es dann nach der Hyperinflation zu einer Währungsreform brachten. Und zwei Beispiele sind ja jetzt hier die Mehrwertsteuer und die Lohnsteuer zum Ersten Weltkrieg oder der Lastenausgleich und die Währungsreform nach dem Zweiten Weltkrieg, die wir hier einmal sehen, weil auch hier hatten wir eben nach dem Zweiten Weltkrieg das Phänomen, dass es zu einer Währungsreform kam und eben zu einem Lastenausgleich. Und wir sehen jetzt wieder viele, viele Ereignisse in den letzten Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg, speziell seit Bretton Woods, also der Aufhebung des Goldstandards. Und diese Grafik geht hier nur bis 2010. Also wenn wir diese einmal vervollständigt hätten, wären wir hier schon wieder in der Kategorie 100-120% der Staatsschulden im Prozent des Bruttoinlandprodukts. Also wir wiederholen uns immer und immer wieder in dieser Geschichte. Reimt sich die Geschichte, wiederholt sich die Geschichte. Worauf steuern wir hier zu, Philipp?
Schau mal, ich finde der interessanteste, wenn wir noch mal kurz den Chart zurückholen könnten, ja. Der interessanteste Punkt ist hier, wo wir 1918 hier auf der linken Seite bei 133% haben wir den scharfen Abfall. Jetzt denken die Leute, ah toll, was wird denn hier getan? Hier geht ja die Staatsverschuldung nach unten. Ja, warum denn? Weil wir hier die galoppierende Hyperinflation dann haben. Das ist ja der einzige Weg, wie der Staat sich entschuldet. Es gibt keine Entschuldung des Staates, ohne dass er die Gesamtbevölkerung komplett verarmt durch eine Hyperinflation und damit dann durch einen Währungsschnitt, eine Währungsreform. Also wo man das hier runtergehen hatte und dann hier quasi auf Null gefallen ist, das war der Währungsschnitt. Und seit dem Währungsschnitt geht es wieder steil nach oben. Dieses Spielchen wird also die ganze Zeit getrieben. Wir inflationieren uns bis ins Universum, dann bricht das System zusammen. Die nicht alle, die meisten verlieren, die nicht vorgesorgt haben. Es geht wieder auf Null und dann geht das Spielchen wieder von vorne los.
Ja. Ist für mich auch absolut bemerkenswert und ein Teufelskreis, den wir hier auch einmal versucht haben, so ein bisschen bildhaft darzustellen, denn je höher die Schulden, desto höher sind auch die Zinszahlungen, ja, logischerweise aktuell bei hohen Leitzinsen umso größer und desto weniger Spielraum gibt es auch im Haushalt. Deswegen sehen wir ja diese ständigen Haushaltsdebatten derzeit, in der immer wieder diskutiert werden muss, können wir denn uns das leisten, eine Visagistin für 100x.000 Euro. Ja, und dann steigt natürlich der Druck auf neue Steuern, das heißt der Wahnsinn und dieser Teufelskreis, diese Abwärtsspirale hört nicht auf, im Gegenteil. Es wird immer schlimmer und schlimmer, bis wir irgendwann mit Vollgas auf eine Betonwand fahren. Und das sehen wir jetzt hier auch, 11.000 Unternehmensinsolvenzen in Deutschland. Ich erinnere mich noch dran, als viele Ökonomen davor gewarnt haben, dass es zur Zombifizierung der Wirtschaft kommt, gerade auch durch die Gelddruckorgien in der Covid-Zeit. Und irgendwann kommen wir zu einer großen Pleitewelle. Ich meine, wir sehen sie jetzt. Ich möchte jetzt hier einfach mal ein paar Namen einblenden. Wie geht's dir, wenn du das liest? Recaro, Warta. Also das ist ja, diese Namen, die wir hier sehen, sind ja nur ein kleiner Bestandteil dessen, die aufgrund dieser Wirtschaftslage, vielleicht auch wenig Polster, weil sie schon vorher angeschlagen waren, nun in die Insolvenz schreiten. Also das ist doch erschreckend.
Das sind ja alles Einzelfälle, das sind Familienunternehmen, die von deutschen Unternehmen aufgebaut worden sind. Also das Land, das wir geschult werden zu verachten, die Flagge nicht zu zeigen, während eine andere Flagge, die an sich nichts mit uns zu tun hat, inflationär aufgehängt wird. Das sind alles Krankheitsbilder, das sind die Metastasen, die wir jetzt sehen und das sind die Auswirkungen. Und ich erinnere mich noch, Dominik, vor ein paar wenigen Jahren, wo wir das schon angekündigt haben, wo wir darüber gesprochen haben, den Finger quasi in die Wunde gelegt haben, haben die Leute gesagt, so ein Blödsinn, Teufel an die Wand malen, das ist doch völlig übertrieben, wird nicht so kommen. Die haben gedacht, wir stehen vor dem nächsten Wirtschaftswunder und jetzt haben wir die Pleitewelle. Wir stehen bei 11.000 Pleiten. Das ist geisteskrank. Ja. Und es geht ja nicht nur um die Pleite, es geht ja auch darum, dass ZF beispielsweise, große Zulieferer, dass die massiv 10, 11, 12, 13.000 Stellen abbauen und die im Ausland dann wieder anlagern. Ja. Also nicht nur die Firmen, die weg sind, sind, ich sage jetzt mal, ein großes Resultat der Sache, die hier passiert, sondern auch die ganzen Stellen, die abgebaut werden. Das ist also absolut tragisch.
Ja. Auch hier soll wohl Bräuninger, du bist ja aus Stuttgart, verkauft werden.
Ach du Scheiße, wenn das der Fall ist, angenommen, die sollten den Bräuninger dicht machen, angenommen, wer sich in Stuttgart ein bisschen auskennt, da hängt ja ein ganzes Areal drumherum. da ist finito la musica angesagt, ja, wenn das passiert.
Und was macht man dann als Unternehmer, Philipp? Ich meine, wir haben es ja gelernt, agil zu sein, dynamisch zu sein, zu reagieren und nicht unbedingt herumgestoßen zu werden. Man sucht sich Wege. Jetzt sieht man hier beispielsweise, deutsche Unternehmen investieren im Ausland. Scholz findet es gut, ja. Alarmierende Anzeichen für Deutschland, Sorge für Deindustrialisierung wächst. Immer mehr Unternehmen erwägen Verlagerung ins Ausland. Deutsche Industrie, immer mehr Betriebe planen Abwanderung. Miele, BASF, Porsche, Stihl, wir haben zahlreiche Giganten, Polen, Schweiz, USA, China, überall scheint es besser zu sein als hier. Die Deindustrialisierung wird immer weiter vorangetrieben. Viele bezeichnen ja die Wegzugsteuer als die moderne Reichsfluchtsteuer. Der Staat hält euch also mit allen Mitteln fest. An diesem Rechenbeispiel zeigen wir einfach mal einen durchschnittlichen Jahresgewinn von 100.000 Euro. Einfaches, kleines Einzelhandelsunternehmen, 13,75 ist der Faktor, den das Finanzamt ansetzt, den man bezahlen müsste, um wegzukommen. Wenn du jetzt aber 100.000 Gewinn machst, haben die meisten nicht diesen Betrag hier rumliegen. Das heißt, man macht es de facto unmöglich für die Unternehmer, das Land zu verlassen. Kaufpreis, der Gesellschaftsanteile hier in dem Fall 375.000, Wertzuwachs 1 Million, kommen wir in dem Fall auf 60% des Wertzuwachses, die hier versteuert werden müssen, mit 45% Einkommensteuer. Das heißt, zu entrichtende Wegzugsteuer, im besten Falle wären hier 270.000. Also das heißt, es ist schon richtig schmerzhaft, gerade für diejenigen, die sich auch die Frage stellen. Und hier nochmal untermalt für euch, es ist verboten, geschäftsmäßig für die Auswanderung zu werben. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend kann durch Rechtsverordnungen ohne Zustimmung des Bundesrats Ausnahmen von Absatz 1 zulassen, soweit dies zur Durchsetzung zwischenstaatlicher Vereinbarung erforderlich. Also ganz kurz gesagt, ihr dürft nicht darauf aufmerksam machen als Unternehmer, sonst begibt ihr euch in einen gefährlichen Rechtsrahmen, in eine angriffbare Situation. Und Philipp, ja, du hast vielleicht auch schon mal mit dem Gedanken gespielt.
Wenn du stark bist als Staat und du bist überzeugt von deinem eigenen Land und du sagst, ich tue meinen Bürgern Gutes, was eigentlich Staatsauftrag ist. Das ist der Auftrag des Staates, es den eigenen Bürgern Gutes zu tun, dass wir uns eine Umgebung schaffen, in der wir alle prosperieren können, dann würdest du niemals fürchten, dass Leute überhaupt vorhaben, dieses Land zu verlassen. Früher sind sie alle nach Deutschland gekommen, um hier zu wirtschaften. Jetzt ist es so, wer es sich leisten kann, verlässt das Land. Wer es sich nicht leisten kann, kommt nach Deutschland rein.
Philipp, was mich persönlich massiv schockiert hat, dass man mittlerweile auch an Aktionäre herantritt, um sie womöglich zu enteignen. Im Fall von Warta am 5. August sehen wir mit dem anstehenden Restrukturierungsverfahren der Warta AG nach dem Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, kurz STAROG, sollen die Aktionäre vollständig enteignet werden, zu registrieren und eine Vertretungsvollmacht zu erteilen. Weiter geht's hier. Kommt die kalte Enteignung, warum die kleinen Aktionäre beim Waterloo leer ausgehen? Und wir erinnern uns auch an die Credit Suisse letztes Jahr 2023 nach der Übernahme an die UBS gegen die Aktionäre leer aus. Das ist etwas, Philipp, das schockiert mich, weil für mich waren Aktien bis dato immer noch einer der sicheren Häfen, wo man sagt, ich habe hier einen Anteil an einem Unternehmen. Wie siehst du diese Vorbereitung, die man hier und auch diese Umsetzung bei Warta, bei der Credit Suisse?
Sehr, sehr bedenklich. Was soll ich dazu sagen? Ganz ehrlich, ich bin sehr stark in Aktien investiert. Ich bin auch in drei Säulen ist mein Vermögen aufgeteilt. Das ist zum einen Aktien, das sind Kryptos und das sind Edelmetalle. Die Kryptos, die halte ich natürlich auf einer Wallet, auf der könnte man auch versuchen zuzugreifen. Die Aktien sind ja quasi, wenn man so möchte, virtuelle Unternehmensanteile. Da könnte man theoretisch mit Sammelpools zugreifen. Noch ist da wahrscheinlich die rechtliche Lage in Deutschland eher so, dass mir gehört ja ein Teil des Unternehmens. Und dann bei den Edelmetallen, da müssen sie es mir schon selber aus den Händen reißen, weil die habe ich im eigenen Besitz. Das ist noch das, was ich am ehesten an mir habe. Ich habe es wirklich, es ist meines in meinen Händen. Ja. Es ist definitiv eine Sache, die man im Auge behalten muss, wie es da weitergeht.
Hier nochmal vielleicht auch auf einen Blick. Es ist jetzt ein Text, der erschlägt euch. Ich habe es versucht, mal etwas hervorzuheben und werde euch auch erklären, was es mit den Bail-ins und dem SAG-Gesetz auf sich hat. Denn euer Geld ist nicht nur mit den verschiedenen Gefahren von außen, wie die Inflation gefährdet, sondern vor allem auch dadurch, dass wenn ihr es als Einleger einer Bank gebt und sogenannte Bail-in-Regelungen ermöglicht wurden, die nichts anderes als Gläubigerbeteiligungen sind, dieses kleine Wort SAG, Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, wurde auf Basis einer EU-Richtlinie zu einer Sanierung und Abwicklung von Banken als Reaktion auf die 2008er Bankenkrise entschieden. Zusammengefasst passiert Folgendes mit diesem SAG-Gesetz. Gläubigerbeteiligungen werden ermöglicht, also Einlagen können zur Bankrettung verwendet werden, euer Geld, auch unter 100.000 Euro wegen einer nicht ausreichenden Einlagensicherung. Einlagen können in wertlose Anteile umgewandelt werden und dann als 1-Cent-Aktie abgespeist werden, beispielsweise. Handlungsunfähigkeit der Sparer wird vorangetrieben in so einem Problemfall, dass Banken in Schräglage geraten. Das heißt, ihr könnt nicht mehr zahlen, überweisen. Es gibt einen Bankenfeiertag. Überweisungsströme werden abgetrennt. Ihr werdet also einfach handlungsunfähig gemacht. Und auch Bankenschließungen, also durch das Kreditwesengesetz, Zahlungsverbote, Börsenschließungen. Wir haben ja gesehen, auch Aussetzungen der Börsen in den letzten Monaten immer wieder, wenn es zu großen Short-Squeezes kam bei großen Banken, hat man einfach diese Papiere ausgesetzt. Und man hat in dem Fall, und das ist das Schlimme, was dieses Gesetz hergibt, auch keinen effektiven Rechtsschutz mehr, weil es keine Widerspruchsverfahren gibt. All das ist bereits vorbereitet, Philipp. Was rätst du den Menschen, wie viel Cashbestände würdest du denn auf dem Bankkonto horten in der heutigen Zeit mit diesem Wissen?
Also, Dominik, ganz ehrlich, ich habe recht hohe Cashbestände bei mir auf der Bank. Die Bank, bei der ich das habe, mit denen haben wir recht gute Beziehungen. Das ist die BW, die Baden-Württembergische. Und mal eine lustige Anekdote. Ich habe denen die gleiche Frage mal gestellt und die haben mir gesagt, wissen Sie, Herr Hopf, wohin die Gelder kommen, die von den Bürgern eingezahlt werden, auf welche Konten? Damit wollte er sagen, die kommen auf unsere Konten, sprich, wenn die BW-Bank untergeht, geht der ganze Staat unter, hatte er damit gesagt. So, ich würde schauen, dass ich in Hard Assets bin, in Sachwerten zu einem gewissen Teil. Und für mich ist es aber auch immer wichtig, einen gewissen Teil in Cash zu halten. Auch wenn der weginflationiert wird, bin ich trotzdem ein Fan davon, denn ich will nachher Flexibilität. Und Leute, die gar nicht liquide sind, dann passiert irgendwas in ihrem Privatleben. Irgendwas passiert und die haben keine Flexibilität, weil sie dann erstmal anfangen müssen. Jetzt Gold ist ja sehr nah am Geld. Ja? Kannst du ja zum Tageskurs zu dir rennen, morgens bei euch bei Kettner anklingeln, Sturmklingeln und sagen, hier, ich will tauschen. Sowas geht ja. Deswegen ist es nah am Geld. Bei Geld selber, Liquidität, kannst du es jederzeit machen. Deswegen würde ich schon auch, ich setze schon auch auf Cash, muss ich ganz klar sagen.
Lass uns nochmal über die CRC-Klausel kurz sprechen. Und zwar die CRC-Klausel, die gilt vor allem für Anleihen, europäische Anleihen, also Staatsanleihen. Und spannend dabei ist es, dass man mit dieser CRC-Klausel, sobald 2/3 der Gläubiger zustimmen, diese Staatsanleihen enteignen kann. Also der Clou ist sozusagen, dass die Europäische Zentralbank und staatliche Institutionen den Großteil der Anleihen selbst halten und damit die 2/3-Mehrheit problemlos bekommen. Also wisst ihr schon, wie dieses Spielchen hier läuft. Man ist machtlos und hat keine rechtlichen Möglichkeiten, wenn es dazu kommt, dass der Staat sich zu sehr verschuldet, in Schräglage gerät und deswegen genau diese CRC-Klausel aktivieren muss. Übrigens sind damit selbst sichere Staaten gefährdet, ja, und niemand kann sich vor dieser Enteignung sicher fühlen. Wir haben ja auch versucht, das wieder in Form eines Gesetzesauszugs mitzubringen. Wollte ich euch nochmal zeigen, dass wir in Artikel 12 sehen, dass am 1. Januar 2013 enthalten alle neue Staatsschuldtitel des Euro-Währungsgebiets mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr Umschuldungsklauseln, wichtiges Wort, die so ausgestaltet sind, dass gewährleistet wird, dass ihre rechtliche Wirkung in allen Rechtsordnungen des Euro-Währungsgebiets gleich ist.